Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Strong Bodies Podcast. Ich bin Mara, NPC-Bikini-Athletin und gegenüber von mir sitzt wie immer die Liebe.
Lena Rammsteiner, Figurathletin und IFBB Pro. Neben mir ist eigentlich auch gar nicht so falsch, weil hier im Zoom bin ich neben dir.
Stimmt.
Ja, also stimmt, ich sehe zumindest dich und mich. Ich weiß nicht, wie bei dir die Einstellung ist, aber ich sehe uns beide und wir sind nebeneinander.
Ja, du bist links von mir. Ich wahrscheinlich auch von dir, oder?
Ja, richtig.
Sehr cool.
Es wäre auch schön, wenn wir uns bald mal wieder persönlich sehen. Wir haben noch nie persönlich einen Podcast zu zweit. Ah doch, nein, haben wir nicht, tatsächlich.
Nee. So nebeneinander.
Ja, obwohl wir uns auch schon öfter getroffen haben. Aber irgendwie hat dann meistens die Zeit dazu nicht gereicht. Irgendwie voll schade. Ja, anlässlich der Newcomer-Meisterschaft letztes Wochenende wollen wir heute über unser erstes Mal erzählen, also unsere erste Bühnenerfahrung. Und die war ja bei uns beiden 2019, liegt also schon fast 5 Jahre zurück, bei mir zumindest genau 5, bei dir 4,5. Du bist im Herbst das erste Mal gestartet,
richtig? Im Sommer, ja.
Also verzeiht uns, wenn wir uns nicht mehr so genau an alles erinnern, aber es war ja eben schon eine Weile her. Mara, erzähl doch mal, also Sommer 2019, was war das für ein Wettkampf und wie war's?
Damals, als ich angefangen habe, gab es noch die Sommersaison. Ich weiß gar nicht, ob es die jetzt überhaupt noch gibt. Das waren so 3 Wettkämpfe im Sommer. Es war, glaube ich, der Lubeka Cup, dann irgendwo einer in Köln.
In Köln, ne? So Muscle Beach oder irgendwie doch, oder?
Irgendwie so. Und American Dream in Petersberg oder sowas. Auf jeden Fall waren das 3 Sommerwettkämpfe. Und am Ende konntest du irgendwie irgendwas gewinnen. Mhm. Mein erster Wettkampf war dann der Lubeka, weil der halt in Travemünde war. Das war halt direkt um die Ecke von mir, ne? Das war eine halbe Stunde Fahrt. Das heißt, das war optimal. Und genau, das war der erste. Das war so schön. Ich sag's dir, Lena, das war eine Bühne, Open Air, mit Blick aufs Meer. Das heißt,
wow, man konnte
von der Bühne schräg aufs Meer gucken. Es war wirklich die schönste Erfahrung, die ich hätte machen können als ersten Wettkampf. Schade war, dass ich natürlich nie die Chance hatte, Newcomer zu machen. Also ich habe nie eine Newcomer mitgemacht.
Ja, das ging dann nicht, dadurch, dass du dort teilgenommen hast.
Genau.
Also du hast dich im Prinzip gleich mit Athleten gemessen, die erfahren waren, teilweise zumindest.
Genau.
Wieso
genau.
ist denn damals deine Entscheidung auf die Sommersaison gefallen? Wegen der Örtlichkeit, also weil es einfach bei dir in der Nähe war? Oder gab es dafür noch andere Gründe?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr, was der ausschlaggebende Punkt war. Mir wurde das vorgeschlagen von meinem damaligen Coach. Und dann habe ich gedacht, hey, wieso nicht? Kannst du mal machen. Ja. Und ich war gar nicht so im Thema drin. Das heißt, ich wusste gar nicht, okay, welche Wettkämpfe sind denn jetzt möglich? Und dadurch, dass ich da auch erst 19 war und keine wirklichen Kontakt zu anderen Bodybuildern in dem Moment hatte, außer zu meinem Team, wollte ich natürlich auch nicht so weit reisen. Das heißt, ich habe mir erstmal welche ausgesucht, die vielleicht nicht direkt schon am anderen Ende von
Ja.
Deutschland sind.
Ja, die meisten Wettkämpfe, gerade vom DBV, die sind ja dann auch echt eher im Süden. Also außer so Ostdeutsche Meisterschaft oder so. Und war Verband je bei dir eine Frage, bei welchem Verband du startest?
Bei mir stand eigentlich immer fest, dass ich DBV starte, da mein Coach halt in dem Studio war, wo auch der den Verband, also Kontakte zum Verband
Mitglied
Deutschland
praktisch,
hatte.
Mitgliedsstudio
Genau.
wahrscheinlich dort.
Deswegen wurde ich direkt eigentlich schon so eingeschleust in dem Verband.
Ja, war bei mir auch so. Jenny war ja da auch schon mit ihrem Studio beim DBV Mitglied und hat auch bis dato, glaube ich, nur für den DBV vorbereitet. Ich weiß aber damals, dass das Verbandsthema bei mir eine Sprache war, weil ich ja in Stuttgart gewohnt habe und in Stuttgart auch so ein paar in meinem Studio trainiert haben, die sind beim GNBF gestartet. Und besonders eine Person hat mich dann öfter mal darauf angesprochen, warum ich denn nicht beim GNBF starten würde, so auf die Art, vielleicht könnte ich ja nicht beim GNBF starten, wenn ich das wollen würde. Ich war damit aber einfach so immer so ein bisschen überfordert, weil ich es mir so dachte, so,
Was ist denn jetzt GmbF?
also ich habe mich dann informiert und habe natürlich erfahren, okay, es gibt jetzt getestete und ungetestete Verbände und habe dann natürlich auch Jenny gefragt, ob es jetzt irgendwas ausmacht, wenn ich die ja auch nicht gedopt hat, bei einem ungetesteten Verband starte. Und ihre Aussage damals war, nur weil man, sage ich mal, nicht unterstützt, heißt es noch lange nicht, dass man nicht bei einem nicht getesteten Verband starten kann und dann gute Chancen haben kann. Und würde mal sagen, das hat sich dann auch bewahrheitet. Also, ich finde es natürlich cool, dass es die Möglichkeit gibt, aber nur weil es ein nicht getesteter Verband ist, heißt es noch lange nicht, dass ihr dopen müsst oder sowas. Das ist ja absoluter Quatsch. Und das ist, glaube ich, auch das allererste, was ich meinen Athleten immer erzähle. Nur weil da ein D steht, das D steht nicht für Doping. Ne? Also, ja, das ist immer so ein bisschen die Frage. Cool ist ja, dass es seit kurzem auch die Möglichkeit gibt, wenn man beim DBV startet, auch noch bei anderen Verbänden zu starten. Das war ja davor nicht so, da wurde man ja gesperrt. Das heißt, ich hätte dann zwar auch mal beim DBV starten können, aber wäre ich dann beim GNBF gestartet, dann wäre ich vermutlich für die Zukunft gesperrt worden beim DBV. Und dadurch, dass es dort Wege gibt zu einer Europameisterschaft, zu einer Weltmeisterschaft und eben auch die Newcomer-Meisterschaft dort stattfindet. Das hast du ja auch gerade schon angesprochen. Da kann man dann eben mit anderen auf der Bühne stehen. Die sind das allererste Mal auf der Bühne auch alle stehen. Und die war jetzt ja auch letztes Wochenende, was ich ziemlich cool finde, weil sozusagen jeder erstmal das allererste Mal diese Erfahrung macht und man da nicht den Nachteil hat, dass man was falsch macht oder viel falsch machen kann. Und da wird dann auch das ein oder andere Auge, glaube ich, so ein bisschen zugedrückt, wenn man dann so kleinere Fehler macht. Wobei ich echt sagen muss, ey, wenn man die so sieht, ne? Die sind ja richtig krass schon, die Leute auf der Newcomer-Meisterschaft. Dann guckt man sich das an und denkt sich, hätte niemals gedacht, dass die das erste Mal auf der Bühne stehen. Und ich bin auch super stolz auf meine Athletinnen, wie die das gewuppt haben.
Ja.
Wie hast du dich damals auf deinen ersten Bühnenauftritt vorbereitet, Mara?
Also ich habe noch zwei Dinge. Und zwar, das eine ist ganz, ganz wichtig, dass mit dem nicht gesperrt werden gilt, aber nur national. Das heißt,
Richtig.
wenn ihr jetzt denkt, okay, ich starte mal beim DBV, starte dann international, starte dann mal beim GNBF und starte dann wieder international, dann
Oder
kann
beim
es sein,
NPC, ne?
genau, oder beim NPC, dann kann es sein, wenn du international startest und die rauskriegen, dass du woanders gestartet bist, dass du gesperrt wirst oder halt eine dicke, fette Geldstrafe kassierst. Deswegen seid ich da auch immer bewusst. Es kann passieren, muss nicht, kann aber passieren.
Ja, im besten Fall entscheidet man sich für einen Verband und bleibt dann dabei.
Ja.
Oder man entscheidet sich dafür zu wechseln und bleibt dann dabei.
Obwohl ich sagen muss, ich finde es nicht immer einfach, bei einem Verband zu bleiben, weil bei mir hat es jetzt auch bis letztes Jahr gedauert, also bis jetzt letzten Herbst, bis ich wirklich gesagt habe, okay, ich habe für mich meinen Verband gefunden. Weil oft fängst du an, gerade als Newcomer, und weißt ja nicht mehr, okay, wo sehe ich mich, wo passe ich
Ja.
rein. Manchmal entwickelt sich das ja auch anders. Das war bei dir ja auch so. Du warst ja auch am Anfang beim DBV und dann hat sich einfach alles anders entwickelt.
Richtig. Ich bin ja Profi geworden beim DBV bzw. IFBB. Elite Pro heißt das da, dieser Verband. Und ich stand dann auch auf einem Profi-Wettkampf und habe einfach bemerkt, das ist gar nicht mein Ding. Und dann habe ich gewechselt, weil ich mich einfach nicht in dieser Profiliga beim DBV gesehen habe. Das war ja, beziehungsweise auch vielleicht der Traum, irgendwann mal auf dem Olympia zu stehen, geht eben nur beim NPC.
Wie, also wenn du jetzt jemanden, der auf die Bühne gehen will, einen Tipp geben willst, in welchem Verband er starten kann oder wie er das herausfindet, wo er starten kann, welchen Tipp würdest du ihm geben, sodass er den besten Verband findet für sich?
Ja, im Normalfall hat ja auch ein Coach schon etwas Erfahrung, sei das jetzt einfach selbst. Also bei mir war es jetzt, ich hatte sehr viel Erfahrung, was mich selbst angeht, und ich hatte schon sehr viele Wettkämpfe auch gesehen beim DBV und beim NPC und kann einschätzen, wo eine Person am ehesten reinpasst. Ne? Ich finde es halt immer für Newcomer sehr schön, dass es beim DBV Newcomer-Meisterschaften gibt. Es gibt beim NPC auch Beginner und True Novice. Das heißt, es gibt dort bei den Wettkämpfen auch Klassen, in denen dann Newcomer starten dürfen. Aber es ist eben nicht eine ganze Meisterschaft. Und man muss dazu sagen, dass es für einen NPC in gewisser Weise schon eine Grundmuskelmasse da sein muss. Also das ist deutlich anspruchsvoller, was die Muskulatur und auch was die Härte angeht, wie beim DBV. Was heißt deutlich anspruchsvoller? Es ist einfach ein anderer Look. Und ich glaube, dass ein Newcomer diesen Look in der ersten Saison nur sehr schwer erreichen kann. Gerade auch die erste Diät, das Fett loszuwerden und so einen Conditioning zu erreichen, wie es für einen NPC-Wettkampf braucht, ist eben sehr schwer.
Ja.
Und da finde ich einfach den DBV eine gute Möglichkeit, als Athlet einfach mal zu starten und eine Bühnenerfahrung zu sammeln.
Ja, auf jeden Fall.
Und wie
So
du
war.
sagst, ich habe ja auch so angefangen. Also ich bin auch bei der Newcomer-Meisterschaft gestartet beim DBV und habe dann erst später gewechselt, als ich eben entsprechende Muskelmasse auch hatte.
Ja, ich finde auch, so in den meisten Fällen finde ich, empfehle ich auch den DBV oder in anderen Fällen manchmal sogar auch den GNBF als Anfang, außer du kommst jetzt schon wirklich mit einer gewissen Grundmuskulatur daher, weil du schon lange Kraftsport machst. Weil ich leider Gottes auch sehr, sehr oft immer sehe, dass sich Leute beim NPC hinstellen, weil NPC, weiß ich nicht, keine Ahnung, weil der Hype da liegt oder was auch immer. Und wo ich mir denke, ein, 2 Jahre DBV wären wahrscheinlich motivierender gewesen zu
Einmal die
Beginn.
Motivation, wenn man schlecht platziert wird. Zweitens auch die Kosten. Es
Ja.
ist eben deutlich günstiger, bei einem DBV-Wettkampf zu starten, als bei einem NPC-Wettkampf. Die Startergebühren liegen beim DBV meistens zwischen 50, vielleicht international auch mal 200 oder 150 Euro. Aber du startest halt, wenn du beim NPC startest. Obwohl, wenn du nur regional startest, sind die Kosten, glaube ich, ähnlich.
Du zahlst auch 100 € für den Start.
Ja. Ja, also da sind die Kosten ähnlich, sobald es halt international geht. Was beim NPC aber viele auch machen, weil es eben nur diese Regionalmeisterschaften gibt und im Prinzip keine deutsche Meisterschaft, für die man sich dann qualifizieren kann. Also es gibt jetzt keine bestimmte Abstufung, sondern nach national kommt halt gleich die Pro-Qualifier. Ist es dann schon teuer, da zu starten, auch auf jeden Fall. Was das Thema Wettkampfkosten angeht, da können wir auf jeden Fall nochmal eine separate Folge machen. Weil das ist, glaube ich, super spannend und hatten wir jetzt auch schon öfter mal als Frage. Aber zurück zur ersten Bühnenerfahrung. Wie hast du dich auf auf deinen ersten Bühnenauftritt vorbereitet? Weil wir hatten es ja jetzt gerade davon. Man steht halt das erste Mal dann live auf so einer Bühne, wird von den Judges bewertet. Das kann man davor vielleicht in einem Posing-Seminar mal üben, aber so die richtige Situation ist ja dann schon eine andere. Wie hast du dich darauf vorbereitet?
Also, ich muss sagen, ich wurde damals komplett ins kalte Wasser geschmissen, weil ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber 2019 war das noch nicht so Hype mit jeder holt sich einen Posing-Coach, jeder ist perfekt vorbereitet, sondern ich habe mir YouTube-Videos angeguckt, habe mir versucht, mein Posing ein bisschen selber beizubringen, sah am Ende auch so aus, also war auf jeden Fall sehr ausbaufähig. Deswegen, auch da, was Posing angeht, habe ich alles, also wurde ich null drauf vorbereitet. Klar, ich habe so eine Checkliste bekommen, wo von meinem Coach damals, wo drauf stand, was ich mitnehmen muss, was ich nicht vergessen darf. Dann hat mich bei meinem ersten Wettkampf eine Freundin geschminkt. Das hatte ich ja, glaube ich, schon im letzten Podcast
Ja.
mal erwähnt. Und dann lag ich da halt. Dann waren halt noch die anderen Athleten von ihm, die mitgestartet haben. Das heißt, ich konnte mir die Show so, dadurch, dass ich nicht als erstes gestartet habe, schon mal so ein bisschen angucken. Aber ich lag teilweise wirklich, also beziehungsweise ich, als ich da stand, hinter der Bühne, hinter dem Vorhang und ich gesehen habe, okay, die erste geht raus, macht ihren I-Walk, die zweite geht raus, macht ihren I-Walk. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so doll gezittert wie an diesem Tag, wo ich das erste Mal auf die Bühne gegangen bin. Ich habe so gezittert, dass ich mir gedacht habe, ich kipp gleich aus den Schuhen. Und
Warst du denn gleich im Finale, dass du den I-Walk präsentieren durftest? Das ist ja mega cool.
ja, ich habe am Ende tatsächlich, kleiner Spoiler, den zweiten Platz gemacht.
Wow,
Also
Hammer.
damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet, weil ich hatte wirklich, wenn du die Bilder schon mal gesehen hast, ich war wirklich dünn. Also ich hatte nicht viel Muskulatur, aber ich hatte halt schon immer diese Linie, schon immer ein
Ja.
breites Schlüsselbein, schmale Taille. Das heißt, von der Linie, die war schon immer gut da. Muskulatur war überhaupt nicht da. Also, das.
Ja, aber ist ja in der Bikini-Klasse im Amateurbereich, sind wir mal ehrlich, oft so, dass du mit viel Muskelmasse nicht mehr viel retten kannst, sondern die Linie oft das Wichtigste ist in der Bikini-Klasse. Und ich glaube, gerade 2019, wo das Niveau sowieso noch nicht so hoch war wie jetzt, hast du dann durch eine gute Linie auf jeden Fall schon mal in der Bikini-Klasse richtig gute Chancen, da richtig gut platziert zu werden, wie man sieht, ne?
Ja, auf jeden Fall fand ich, also war das, ja, war das alles aufregend. Also es war schon so, also ist halt so super lange her, deswegen ist es jetzt voll schwer, sich auch so ein bisschen da zurückzudenken. Aber wenn ich jemandem jetzt einen Tipp geben könnte, was er machen könnte, damit er halt beim ersten Mal, wenn er auf die Bühne geht, perfekt vorbereitet ist, dann ist es A, sich wirklich jemanden zu holen, der übers Posing guckt, der das auch vernünftig macht. Ich lasse zum Beispiel jeden, der bei mir das Posing macht, also nicht nur eine Stunde nimmt, sondern mehrere Stunden macht, die lasse ich wirklich mal so einen Vergleich auch stellen, sodass ich sage, okay, stell dich mal dahin, jetzt wechsel mal die Position. Wie gehst du auf einmal damit um, wenn jemand sagt, geh mal bitte 3 Schritte zurück, ihr steht zu nah an der Linie, weil die meisten machen den Fehler, die gehen dann völlig verwirrt rückwärts und das ist ein Fehler, den ihr niemals machen dürft. Niemals rückwärts gehen. Genau, also das ist eigentlich, ja,
Weil
so.
alles auf der Bühne im Endeffekt ja Präsentation ist, ne? Auch das im Hintergrund stehen, dass man sich da richtig präsentiert und gutes Posing-Coaching macht das auf jeden Fall aus, dass man auch solche Situationen einfach durchgeht. Ich weiß noch, ich habe damals auch Posing-Coaching einfach bei der Jenny gehabt. Also jedes Mal, wenn wir uns für ein Check-in gesehen haben, und ich habe viel geübt und habe ihr Videos geschickt. Also ich habe tatsächlich sehr viel geübt, muss ich sagen. War dann aber auf der Bühne auch noch mal besser. Also ich war komplett die Rampensau. Wir hatten dann auch einen Pose-Down in der Figurklasse. Normalerweise gibt es das ja nur in den Bodybuilding-Klassen, dass wir 1 Minute freies Posen hatten und ich bin da richtig abgegangen. Jenny hat zu mir nach der Newcomer-Meisterschaft gesagt, sie hat mich nicht mehr erkannt auf der Bühne, weil ich so ein komplett anderer Mensch war. Ich muss aber sagen, klar war ich auch aufgeregt, aber ich hatte so Bock, auf die Bühne zu gehen und ich hatte so gute Laune auch backstage. Ich habe da schon rumgetanzt und irgendwie bin ich so ein, ich bin irgendwie für die Bühne gemacht. Ich habe auch früher in der Theater-AG gespielt und sobald ich auf eine Bühne gehe und Scheinwerferlicht auf mich scheint, da bin ich auf einmal eine komplett andere Person. Und ich weiß damals, ich war einfach irgendwie null aufgeregt. Die Aufregung war dann eher beim zweiten und dritten Wettkampf da, wo ich wusste, jetzt geht es irgendwie hier um was und wo ich schon so ein bisschen den Erfolgsdruck verspürt habe, weil ich dann ja auch Newcomer-Meisterin geworden bin, da war es dann schlimmer. Und bei der EM hatte ich das, was du auch erzählt hast, mit dem Zittern, also gerade im Gesamtsiegerstechen, wo ich wusste, boah, jetzt geht es hier um den Europameistertitel und um eine Pro-Card. Ich habe echt gezittert. Wie gehst du mit dem Zittern um? Du hast ja auch gesagt, du warst ultra aufgeregt, du hast gezittert. Das ist ja total blöd beim Posing. Und auch meine Athleten am Wochenende. Nina hat mir hinter der Bühne gesagt, ich bin gerade so shaky, ich weiß gar nicht, was los ist. Und häufig ist das halt eine Kombination von entwässert, plus vielleicht die ersten Carbs irgendwie intus seit keine Ahnung wie lange, was ja eh so ein bisschen aufputscht. Und ja, Aufregung halt, ne? Wie kriegst du das Zittern unter Kontrolle? Oder hast
Also
du es gar nicht unter Kontrolle gekriegt?
ich habe tatsächlich, bei mir war das, also bei meinem ersten Wettkampf so, dass ich, sobald ich rausgegangen bin, war alles weg. Also es war wirklich, ich stand nur davor und habe richtig gezittert, aber sobald ich losgegangen bin, war das wie in so einem Film. Ich habe mein Ding gemacht, war auf der Bühne und kam 5 Minuten später, waren wir gefühlt alle wieder unten und dann war auf einmal alles vorbei. Und als ich gepostet habe, habe ich auch nicht gezittert. Das war wirklich nur die Zeit davor. Und jetzt mittlerweile mache ich das wirklich so, dass ich mir einfach selbst nicht mehr so einen Druck mache. Ich kann euch mit ans Herz legen, einfach tief durchzuatmen, wenn ihr wirklich aufgeregt seid. Euch gar nicht die Leute vor euch anzugucken und auch gar nicht groß nochmal irgendwas zu üben, weil ich finde, das ist immer was mich viel mehr unter Druck gesetzt hat. Jetzt kurz vor der Bühne nochmal tausendmal alles durchgehen, weil wenn du es bis dahin nicht drauf hast, dann wird es auf der Bühne auch schwierig. Und wenn du es drauf hast, dann hast du es auch auf der Bühne drauf, weil in 95% der Fällen passiert auf der Bühne kein großer Fehler. Und selbst wenn du mal wackelst, kriegen die das nicht groß mit. Deswegen tief durchatmen, wirklich Spaß haben und ja, mit Spaß da rausgehen und einfach den Moment genießen.
Die Erfahrung mit dem, dass man es eigentlich gar nicht so mitbekommt, habe ich auch gemacht. Also man denkt ja oft, so kleine Fehler fallen extrem auf. Und wenn man dann anfängt, sich verrückt zu machen, vielleicht auch über das Gefühl, dass man so ein bisschen zittert, dann wird es nur schlimmer. Ich hatte auch schon den ein oder anderen kleinen Fehler in meinem Eye-Walk, aber wer weiß das denn, ne? Und selbst wenn ihr ein bisschen zittert, meistens sieht man das gar nicht. Auch Kathi, also eine Athletin von mir, hat mich dann nach der Newcomer-Meisterschaft gefragt, ich habe so gezittert. Ich so, Kathi, das hat man nicht gesehen. Also das sieht man in den meisten Fällen nicht. Man nimmt es selbst sehr viel schlimmer wahr, als es dann auch wirklich ist.
Vor allem, ich sage immer, wenn du dich auf einen Fehler, den du machst, fokussierst, wird er nur stärker. Wenn du aber einen Fehler, den du machst, einfach, ich sag jetzt mal, abhakst und direkt weitermachst, und das ist ja das, was du auf der Bühne sollst, wenn du merkst, okay, hey, ich habe einen Fehler gemacht, machst du einfach direkt weiter.
Ja.
So, und dann kriegt es keiner mit oder hat derjenige das schon wieder nach 5 Minuten vergessen und das passiert. Das passiert mir teilweise heute noch, wenn ich, keine Ahnung, wenn irgendwie mal was Planloses passiert, dass ich mal einen kleinen Fehler mache. Und es fällt keinem auf oder mir nachträglich in irgendeinem Video. Aber dann kann man es nicht ändern. Sowas kann immer passieren. Und wir könnten so viel machen, wie ihr im Vorfeld halt auch übt.
Ja, wenn ihr jetzt aber wirklich merken solltet, ihr steht eine Pose falsch, also es fühlt sich irgendwie komisch an, vielleicht schreit die Trainerin noch, dann finde ich, darf man das schon korrigieren.
Ja.
Weil gerade in den Vergleichen kommt es dann schon drauf an, ob man eine Pose richtig steht und im schlimmsten Fall, vielleicht kriegt man irgendwie die Seitenpose oder die Rückenpose nicht richtig gestellt. Ich habe es auch schon gesehen, dass sich an der Seitenpose in die falsche Richtung geöffnet wurde von einer Person. Dann einfach kurz durchatmen und nochmal neu stellen. Also wenn euch das auffällt. Das fände ich dann schon okay, das Ganze zu
Ja.
korrigieren, gerade in den Vergleichen. Aber im Eye-Walk, das weiß ja niemand, ne? Einfach weitermachen, als wäre nichts gewesen und im besten Falle fällt es niemandem auf.
Ja, das auf jeden Fall, also wenn man falsch steht. Obwohl ich auch finde, dass man es das auch als Newcomer so oft geübt haben muss, dass Klar, wenn man den Latt mal nicht aufkriegt, aber in der Regel ist das Posing mit auch das Wichtigste, was sitzen muss, auch als Newcomer.
Ja, macht euch einfach klar, ihr habt das so oft geübt, ihr könnt es im Schlaf, auf der Bühne kann nichts schief gehen und dann wird auch nichts schief gehen. Weil
Ja.
wenn man sich davor schon denkt, oh Gott, was passiert jetzt, wenn ich was falsch mache? Und dann wird wahrscheinlich auch was falsch sein oder was passieren. Wenn man jetzt hinter der Bühne, du meintest jetzt gerade, ja, das alles tausendmal durchgehen, bringt nichts, da macht man sich nur verrückt. Was soll man denn dann Backstage machen? Jetzt, wenn jemand noch nie auf der Bühne war, kurze Info. Es kommt oft vor, dass ihr dann nach der Registrierung noch ein paar Stunden im Backstage-Bereich seid. Was würdest du so empfehlen, Mara, was man Backstage machen soll?
Also
Als
ja, klar, man kann, ich finde gerade nach Mahlzeiten einmal durchposen, aber letztendlich geht es meiner Meinung nach vor dem Wettkampf darum, dass du die Füße hochlegst, dass du dich ausruhst und auch wenn du, also ich meinte mit kurz vor der Bühne, wenn du halt schon in der Reihe stehst und dich in der Reihe aufstellst, dann noch die ganze Zeit zu posen, ist nicht mehr so sinnvoll. Wenn du natürlich 6 bis 8 Stunden wartest, bis du dran bist, sehe ich schon für sinnvoll, ab und zu mal nach deinen Mahlzeiten eine Runde alles durchzuposen.
auch
Aber
fürs Muskelgefühl,
ja.
aber wie du sagst, so Korrekturen vorzunehmen. Ich finde dann auch als Coach, ich bin dann auch so, dass ich dann nicht mehr die krassesten Korrekturen vornehme, weil das verunsichert eine Person kurz vor der Bühne nur.
Ja.
Aber gerade fürs Muskelgefühl, wie du sagst, auch nach den Mahlzeiten, also wenn man dann auch die Muskulatur auflädt mit Kohlenhydraten, Salz und vielleicht ein bisschen Flüssigkeit, dann kann man schon mal gucken, ob man vielleicht ein besseres Muskelgefühl bekommt, wenn man die Posen durchgeht. Und ich finde auch, ja, Backstage, man pumpt sich ja dann auch mit Bändern auf. Und ich finde, Posing ist aber auch so oft ein gutes Pump-Workout, dass die Muskulatur voll wird, dass man die Muskeln ansteuert. Also so eine Kombi aus Aufpumpen mit den Bändern und dem Posing finde ich eigentlich vor der Bühne immer ganz geil. Das mache ich auch so.
Ja, aber machst du es wirklich, wenn du schon in der Reihe stehst und die ersten Leute schon rausgehen und sowas? Postest du dann noch viel rum?
Ich gehe
Also.
zumindest im Kopf oft nochmal meinen Eye-Walk durch und auf der Stelle mache ich dann so kurz die Posen, ne? Also manchmal mache ich das. Also das
Echt?
ist aber eher so jetzt bei den Profi-Wettkämpfen, wo ich komplett allein im Backstage-Bereich bin, einfach weil ich mir dann nochmal meinen Eye-Walk visualisiere und das im Kopf durchgehe, weil mich das auch beruhigt.
Ja,
Wie wenn du
okay.
vor einer Prüfung vielleicht nochmal die wichtigsten Inhalte im Auto, im Kopf auf dem Weg zur Prüfung durchgehst, gehe ich dann im Kopf und so ein bisschen mit dem Körper nochmal meine Posen durch.
Was? Mich hat das früher immer nur, wenn, also klar, wenn du dich aufpumpst, mache ich das auch ab und zu, dass ich mich einmal noch kurz in die Posen stelle und so, so ein bisschen die Übergänge mache. Aber mich macht das sonst eher nervös, wenn alle schon in der Reihe stehen, die Leute schon nach und nach rausgehen und zum Beispiel einen Eyewalk machen und du bist diejenige, die andauernd sich aus der Reihe stellt, nochmal kurz post, vielleicht deine Nachbarin noch ins Gesicht haust, weil du gerade eine Pose machst. Ich finde, sowas ist oft, gerade wenn man eng an eng steht, und dann halt so übertreibt, also so viel macht, weißt du, finde ich das
Ja,
oft immer
das
schwierig, wenn
kommt immer
man.
darauf an, wie lange man Backstage steht, finde ich. Also die letzte Minute, die letzten 2 Minuten vom Wettkampf mache ich das natürlich nicht mehr. Da versuche ich dann nochmal meine Kräfte zu sammeln. Da versuche ich dann vielleicht auch runterzukommen, wie du gesagt hast, 2, 3 Mal durchatmen, bevor es dann wirklich auf die Bühne geht. Manchmal steht man da ja aber eine Stunde. Was soll ich dann
Ja,
eine
okay.
Stunde machen? Also echt im Worst Case, wenn die Wettkämpfe schlecht geplant sind, dann wird man ausgerufen, ja, von wegen Figurklasse 30 Minuten auf der Bühne und dann dauert es dann doch eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Das ist manchmal echt schlimm. Und die Zeit dann einfach auch vielleicht zu nutzen. Was ich übrigens einen guten Tipp finde, und das habe ich jetzt auch wieder bei meinen Athletinnen bemerkt, die nicht darauf verzichten wollten, sich Schuhe mit Riemchen zu kaufen, dass es halt viel besser ist, du hast Schuhe ohne Riemchen, dann kannst du nämlich auch, wenn du Backstage stehst, immer mal wieder die Schuhe aus- und anziehen, weil gerade wenn man dann lange Nägel drauf hat und das nicht gewöhnt ist, man kriegt diese Schuhe nicht mal selbst zu und auf. Und dann muss man halt eine Stunde mit den Schuhen stehen und wenn man es dann nicht gewöhnt ist, dann tut es schnell weh und wird ätzend. Deswegen kann ich da nur sagen, Schuhe ohne Riemchen sind mein Tipp an
Ja.
Newcomer auch. Man hat da trotzdem einen guten Halt, also nicht schlechter als in den Schuhen mit Riemchen.
Ich habe tatsächlich auch beides mal gehabt, also in meiner ersten Saison auch mit Riempchen und jetzt halt auch ohne, auch wie du gesagt hast, aus dem Grund, dass du sie mal ausziehen kannst, weil ich finde, ich kriege so oder so relativ schnell Fußschmerzen, auch wenn ich schon eine halbe Stunde stehe auf den Schuhen. Und deswegen ziehe ich die echt ab und zu mal aus,
Ja.
einfach. Und weil es mich viel zu nervös machen würde, weil oft ist es ja schnell, schnell hinter der Bühne, dann bist du da auf einmal doch dran und liegst noch.
Ja,
Und wenn
und
du
dann
dann
brauchst du
deine.
ewig, um die Schuhe anzuziehen.
Ja. Und vielleicht zu dem Tipp, kauft euch die gleich von Anfang an und nicht erst zwischendrin, weil wenn ihr einmal ohne lernt, ist es auch nicht mehr so schwer, sage ich jetzt mal, sich wieder umzugewöhnen am Ende.
Ja, richtig. Ja, richtig, auf jeden Fall. Bei einer Athletin von mir ist auch der Riemen so ein bisschen angerissen und da hatte sie voll Panik, weil sie es halt immer nur mit Riemchen geübt hat, weil ich zu ihr gesagt habe, selbst wenn der aufgeht, dein Schuh hält trotzdem. Aber dann kriegt man halt natürlich voll die Panik und dieses Riemchen gibt einem ja auch irgendwie nur bedingt Sicherheit. Es kann ja auch reißen.
Ja.
Gerade wenn man den schon länger hat, den Schuh. Das sind alles so Sachen, wo ich dann sage, dann lieber einfach gleich ohne Riemchen, da kann weniger kaputt gehen und ihr habt nicht so einen Struggle hinter der Bühne.
Tauschst du oft deine Schuhe? Also kaufst du jede Saison
Ja,
neue Schuhe?
ich bin ein richtiges Opfer. Ich habe, glaube ich, auch 4, 5 verschiedene Paar zu Hause. Ich bin so Schuh-addicted, weil ich mir nicht so oft Klamotten kaufe, weil mir die sowieso nie passen. Also. Ne? So gerade so schöne Klamotten. Und irgendwie jedes Mal, wenn ich coole Posing-Schuhe sehe, muss ich mir die holen, wenn die im Angebot sind. Total unnötig. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die ein bisschen ausleiern, immer. Und ich habe jetzt vor kurzem tatsächlich auch Schuhe von Novele abgekauft, die ihr ein bisschen zu groß waren. Einfach weil ich die mal angehabt habe, als wir Posing geübt haben, ich die super bequem fand und sie dann gemeint hat, nimm die doch. Und dann habe ich die ja jetzt abgekauft und habe jetzt noch mal ein paar. Also ich habe aktuell, glaube ich, paar Schuhe, die ich auch wirklich auf der Bühne anziehen könnte, die mir passen, die ich auch toll finde. Nimm aber auch immer 2 Paar mit. Ich bin da so richtig, es kann ja immer was passieren. Und vielleicht fühle ich mich an einem Tag mal nicht nach den Schuhen, dann will ich lieber die anderen Schuhe anziehen. Deswegen bin ich da schon so ein bisschen crazy drauf. Wie ist es bei dir?
Ich habe tatsächlich auch gefühlt 1000 Paar Schuhe. Also dadurch durch den Verbandswechsel habe ich natürlich jetzt ein paar DBV-konforme Schuhe mit Riemchen, 2 Paar ohne Riemchen. Also ich kaufe mir auch jede Saison eigentlich ein neues Paar Schuhe, weil wie du sagst, ich auch das Gefühl habe irgendwie, dass die ausleiern.
Ja.
Und deswegen, ich kaufe mir zwar meistens immer dasselbe, weil ich dann es nicht einsehe, so viel Geld auszugeben für ein paar Schuhe, wo ein paar Strasssteine dran sind, auch wenn ich es echt gerne machen würde, weil ich die schön finde.
Kannst die auch selber bekleben?
Ja, aber du kennst den Zeitmangel. Ich weiß nicht,
Ja.
Zeit finde,
Ich
um ein
habe es
paar
auch noch
Schuhe
nie
zu
gemacht,
bekleben.
aber manche machen das. Aber ganz ehrlich, auf der Bühne siehst du es eh nicht.
Ja,
Also, ob du jetzt
deswegen.
da deine Schuhe beklebt hast oder nicht, ist im Endeffekt, glaube ich, nur so eine. Du siehst, für einen selbst macht man das dann.
Ja, ich kaufe mir auch jedes Mal eigentlich dasselbe Paar. Worauf ich halt achte, ist, dass das drinnen alles dieses, ist das
Samt so,
Kunstleder?
ne?
Ja, dass es nicht dieses glänzende, rutschige ist,
Ja.
sondern dieses fellmäßige, nenne
Ja.
ich das immer. Und was bei mir wirklich immer sein muss, sind diese Einlagen, die ich vorne reinlege. Ich weiß nicht, ob das ein Kopfding ist oder ob das. Also ich habe das Gefühl, ich rutsche dadurch noch weniger. Ich habe das Gefühl, ich habe dadurch einen Bombenhalt. Es
Vielleicht
gibt
hast du schmale Füße, weil
ja,
ich
das
habe
so oder so.
Bombenhalt ohne diese Einlagen schon, das passt schon so.
Ja,
Ich
ich
hatte
habe.
mal so für extra breite Füße die Schuhe. Das war unnötig, mir die zu kaufen, weil ich habe zwar breite Füße, aber für die extra breiten Füße sind sie dann in der Diät doch zu schmal. Und dann habe ich mir einfach da auch Einlagen reingemacht. Aber ansonsten brauche ich die eigentlich nicht.
Ja, es gibt auch manche, die sagen, sprüh Haarspray unter die Schuhe, aber ich habe das Gefühl, dadurch rutsche ich nur noch mehr irgendwie.
Das habe ich schon gemacht. Und zwar ist es mir passiert, dass ich wie heißt es, Glazing war. Also als Profi wird man ja von dem Tanning-Team auch geglazed, also eingeölt. Und da hatte ich meine Schuhe nicht an, dummerweise. Also Kleiner Tipp, beim Einölen immer schon die Schuhe anhaben. Und die hat dann irgendwie meine Fußsohle oben mit eingeölt. Und dadurch war das so rutschig in dem Schuh, dass ich dann meinen Fuß und den Schuh von innen wieder mit Haarspray eingesprüht habe. Und dann hat es geklebt. Und das war dann ganz gut. Also, das hat
Was?
tatsächlich gut funktioniert.
Ich hätte mal Angst, dass das dann irgendwie noch rutschiger wird, wenn
Das hast du
Haarspray
schon
so.
mal gesagt. Aber das klebt wie Sau. Hattest du schon mal Haarspray in den Haaren und dann hat es geregnet?
Boah, bestimmt, aber ich nutze kein Haarspray, das ist bestimmt
Ja,
schon
weil die
Jahre
Haare,
her.
die werden nicht glitschig, die werden super verbe-, also die, sagt man das so, beppen, sagt man bei uns, die kleben so zusammen und so ist es dann, wenn du, wenn da Wasser dran kommt. Ich glaube, bei so Haargel oder so ist es anders. Da wird es dann eher rutschig, aber bei Haarspray wird es auf jeden Fall beppig.
Ich glaube, ich teste das einfach mal zu Hause.
Ja. Apropos. So ein kleiner Insider-Tipp, was das Öl angeht, finde ich auch Trockenshampoo. Weil gerade wenn man lange Haare hat und einmal auf der Bühne war, die hängen ja dann auch über den Rücken, dann hat man oft ganz ölige Haare. Und wenn man aber nach der Bühne, wenn man zum Beispiel noch aufs Finale wartet, Trockenshampoo in die Haare macht, dann sehen die wieder aus wie frisch. Weil gerade bei langen Haaren kommt ja dann Öl in die Haare und ich finde, dann sehen die manchmal so fettig aus.
Ja, das ist echt ein guter Tipp.
Das ist mega. Ja, Feuchttücher finde ich auch nicht schlecht, wenn man sich irgendwie mal die Hände abwischen möchte oder so, wenn vielleicht irgendwie Öl an die Hände gekommen ist. Und ja, das waren so die Hacks, die mir gerade einfallen. Wir hauen hier voll die krassen Sachen raus.
Ich überlege auch gerade, was ich noch so.
Schmuck, was ist mit Schmuck, Mara? Also, ich habe einen Tipp, was den Schmuck angeht. Gerade den Schmuck, ne? Das schadet nicht, wenn ihr so früh wie möglich, egal ob ihr vielleicht noch 3, 4 Stunden Zeit habt, schon mal eure Ohrringe, eure Armbänder, eure Ringe, alles anzieht, dann vielleicht sogar schon mal die Startnummer dran macht, weil wenn es nachher wirklich schnell gehen muss, dann habt ihr diese Sachen wenigstens schon mal erledigt. Also alles, was man erledigen kann, so früh wie möglich erledigen.
Ja, das mache ich aber auch. Ich mache tatsächlich einfach, weil ich jedes Mal Schiss habe, dass genau dieser Moment passiert, dass ich direkt auf die Bühne muss, mache ich eigentlich, ich lege mich Backstage hin und dann fange ich eigentlich schon direkt an, mir die Sachen reinzumachen, weil das ist so mein Horrorszenario. Das
Dass
heißt,
man das vergisst auch vielleicht
ja,
sogar.
sie müssen jetzt los.
Ja,
Und
es
dann
kann
liege ich dann
immer,
lieber,
ja,
ja.
also alle Zeit, die ihr Backstage habt, etwas Sinnvolles tun. Und wenn ihr dann nichts mehr Sinnvolles zu tun habt, dann ganz wichtig auch einfach mal entspannen. Kopfhörer rein, Füße hochlegen. Ich habe meinem Freund auch am Wochenende, der auch seinen zweiten Auftritt hatte, Kopfhörer in die Ohren gesteckt und habe eine Meditation laufen lassen von meinem Mental Coach. Ich will ihm jetzt aber für die Hessenmeisterschaft eine eigene Visualisierung aufnehmen, die ich für ihn aufnehme sozusagen, die dann persönlich für ihn gemacht ist. Sowas finde ich mega. Also wenn man einfach noch mal die Zeit hinter der Bühne nutzen kann, vielleicht auch im Kopf seinen Bühnenauftritt durchzugehen, sich auch ein bisschen Selbstbewusstsein abzuholen, weil Selbstbewusstsein ist super wichtig für den Bühnenauftritt. Jetzt fällt mir schon wieder ein Tipp ein. Also erstmal selbstbewusst auf die Bühne gehen und zweitens sich nicht verstecken. Sich nicht verdecken lassen. Das habe ich so oft gesehen bei der Newcomer-Meisterschaft, dass Leute im Hintergrund standen und vielleicht auch durch Unsicherheit, weil sie nicht wussten, dürfen sie jetzt einen Schritt nach vorne oder auf die Seite gehen, sich haben verdecken lassen von anderen Athletinnen. Und sowas ist halt mega schade.
Ja, ich habe auch, also wenn ein Tipp für auf die Bühne gehen, das ist immer so ein Herzenstipp von mir, geht wirklich, wenn ihr auf die Bühne geht, schaut die Kampfrichter die ganze Zeit an und lacht die ganze Zeit. Das Schlimmste, was ich immer sehe, ist, dass die Leute mit einem Gesichtsausdruck auf der Bühne stehen, als hätte es gerade 4 Wochen am Stück geregnet. Und deswegen schaut wirklich, sobald ihr auf die Bühne reingeht, schaut die Kampfrichter an, lacht in jeder Drehung. Jedes Mal, wenn ihr zu den Kampfrichtern gucken könnt, guckt auch dahin, weil das sind die, die euch bewerten.
Ja.
Nicht Oma oder Tante Lene, die hinten sitzt und winkt, sondern die, die vorne sind, sind für die 15 Minuten, die du auf der Bühne bist, sind die wichtigsten Menschen, die das auch wahrnehmen. Also wenn du reingehst und die anguckst, die Kampfrichter Der nehmen es wahr und die wissen in dem Moment, dass du weißt, was du tust.
Voll. Das ist ein sehr
Und
guter Tipp. Würdest du alle Kampfrichter angucken oder nur einen bestimmten ganz besonders?
also ich mache das tatsächlich, dass ich mir immer einen rausfixiere, einfach damit man nicht so ins Schaukeln kommt und das Gleichgewicht verliert. Klar, wenn ich mal die Position wechsle, wechsle ich auch vielleicht mal den Blick zum Kampfrichter. Ich sage jetzt nicht, guck nur diesen einen an. Aber mir fällt es einfacher, wenn ich einen fixiere, einfach auch das Gleichgewicht zu behalten. Aber prinzipiell kann man natürlich alle Kampfrichter angucken, die da unten sitzen, weil die bewerten dich am Ende alle. Und ich habe das tatsächlich auch sehr, sehr oft, dass die mir dann ins Gesicht gucken und entweder lachen oder vielleicht mal zunicken oder irgendeine Geste machen, wo ich genau weiß, okay. Perfekt, ich stand gut in der Pose und die haben auch das mitgekriegt und wahrgenommen, dass ich die auch wahrgenommen habe.
Oh, aber manchmal hat man auch das Gefühl, die haben so ein Pokerface. Also das kommt richtig drauf an. Da auch bitte nicht verunsichern lassen, wenn die mal nicht nicken, wenn die mal streng gucken. Das hat nichts zu bedeuten.
Ja.
Ich gehe auch immer durch die Kampfrichter durch. Ich kenne auch mal, also man muss sich, wenn man sich ein bisschen informiert, weiß man, wer ist der Head Judge. Der hat noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Gerade was das Tauschen angeht. Beim NPC ist das vielleicht ein bisschen wichtiger. Ich versuche dann aber, mir dann jemanden rauszusuchen, der Blickkontakt mit mir aufnimmt und diesen Blickkontakt zu halten, weil einen Blickkontakt mit einer Person zu halten, strahlt so viel Selbstbewusstsein aus, wie wenn ihr dann direkt wieder wegguckt, weil der euch anguckt. Also in der Pose stehen, durch die Reihen gucken und dann, wenn jemand Blickkontakt mit euch aufnimmt, diesen Blickkontakt halten, vielleicht nochmal lächeln und dann wieder, ja, ich habe ja sowieso auch nur in einer Pose die Möglichkeit, Blickkontakt überhaupt aufzunehmen, nämlich in der Frontpose. In den restlichen Posen darf ich ja gar nicht nach vorne gucken. Da schaue ich ja auf die Seite oder nach hinten, deswegen geht das schon.
Ja. Das stimmt. Also das, ich finde, es macht so auch nachher Leute, also ich sage jetzt mal Profis aus oder erfahrene Leute, vielleicht auch im Gegenzug zu Newcomer, weil als Newcomer ich, als ich das erste Mal auf die Bühne gegangen bin, ich war so aufgeregt, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, die Kampfrichter anzugucken. Das hat sich bei mir zum Beispiel auch mit der Zeit entwickelt, einfach mit der Erfahrung entwickelt, weil ich mir gedacht habe, okay,
Ja, wenn
was
du
ist jetzt
checkst, dass sie dich bewerten, ne? Dann.
Ja, was ist das, was ist jetzt das Sinnvollste, was ich machen kann?
Ja.
Klar kann man, ist es in gewisser Hinsicht bestimmt auch sinnvoll, zu seinem Coach zu gucken, aber du weißt am Ende nicht, wo ist dein Coach? Und zu suchen, weißt du, wenn du, ich höre das ganz oft, ja, ich habe dann meinen Coach in der Menge gesucht. Aber kannst du lachen, ausstrahlen und dich konzentrieren auf alles andere und deinen Coach in der Menge suchen? Das ist oft
Ja. Wenn
schwer.
ich Jenny sehe, ist das meist eher Zufall. Und ich finde auch oft, sobald man nach oben in die Menge guckt, das sind die Scheinwerfer, die blenden so. Und ich brauche sowieso eine Brille in die Ferne, dass es mir deutlich einfacher fällt, einfach nach vorne unten zu gucken. Dann blenden mich die Scheinwerfer nicht. Und ja,
Ja.
Lars zum Beispiel, mein Freund, hat auch gesagt, dass er die Halle gar nicht gesehen hat, weil einfach die Scheinwerfer, sobald du nach oben guckst, sind so hell, dass du gar nicht checkst, wie viele Leute da in der Menge sitzen, was aber auch was ein Vorteil sein kann bei einer ausverkauften Halle, wenn du einfach nur denkst, ach, da sitzen so ein paar Kampfrichter, die mich angucken und das war's.
Ja, das ist voll gut. Also ich
Dann
habe
hat man
auch
nicht so das
bisher,
Gefühl, oh Gott, ich stehe hier vor einer riesigen Menschenmenge.
ich habe auch nie bisher, also klar, mein erster Wettkampf, da war der Nachteil, es gab keine wirklichen Scheinwerfer, weil es halt Open Air war. Da ist es eh immer schwierig
Stimmt.
mit dem Licht. Das heißt, ich habe alle gesehen, die da saßen. Aber so die Wettkämpfe danach jetzt, ich finde, es gibt auch immer einen, so ein, wie du sagst, so ein Gefühl von Erleichterung, wenn du gar nicht so viele siehst, die dich angucken. Also ich
Ja.
kann dir bei so einem Wettkampf auch nicht mehr sagen, wer wo saß oder wer geschrien hat, weil ich so in meinem Film bin, wenn ich auf der Bühne stehe und einfach nur mir denke, okay, ich möchte jetzt Spaß haben. Ja, dass man am Ende gar nicht mehr sagen kann, okay, also wer saß jetzt wo oder wer hat was geschrien. Klar kriegt man mal mit, wenn jemand ruft, aber es darf einen auch nicht aus der Fassung bringen dann.
Ja, finde ich auch. Ja,
Ich bin
aber
gerade
schon.
überlegen, was wir noch für Tipps haben, die vielleicht
Boah, wir haben
Wichtig
schon
auf jeden
richtig viel rausgehauen. Ich glaube, wir haben
Fall.
schon fast 50 Minuten voll.
Was vielleicht ganz wichtig ist, achtet immer darauf, wenn ihr auf Klo müsst, dass ihr vorsichtig seid, damit
Oh
ihr euch eure
ja.
Farbe nicht versaut.
Das auch ein Tipp, immer noch mal Wettkampffarbe und Farbroller mitnehmen, aber das sollte euer Coach eigentlich auch wissen.
Genau,
Falls
ja.
wirklich mal was passieren sollte. Mir ist es mal passiert, dass ich mir meinen Booster kurz vor der Bühne zwei Tropfen über das Dekolleté geschüttet habe. Das ist echt Pain.
Ja, das hatte ich aber auch tatsächlich, dass ich mal getrunken habe und auf einmal tropfst du was, keine Ahnung, auf die Hose, ziehst die Hose runter und denkst, Mist, jetzt hast du da Wasserflecken auf deiner Farbe. Geht, wenn du nicht gerade direkt vor der Bühne stehst, kann man es schnell retten.
Ja, ist
Aber
trotzdem echt ärgerlich. Deswegen auch am besten Getränke so vor der Bühne mit Strohhalm oder so. Also nicht so eine Flasche mit einer riesen Öffnung. Das ist echt nicht so von Vorteil.
ja, stimmt. Dann halt guten Coach, der euch auch gut vorbereitet. Also jetzt auch zum Thema, was muss man mitnehmen? Oder vielleicht auch Fragen. Oft ist es auch, wenn du dir unsicher bist und Fragen hast, frag den Coach auch. Der kann es dir definitiv in den meisten Fällen auch immer beantworten. Ich sag mal, wer nicht fragt, der auch nicht gewinnt oder so. Das heißt eigentlich, wer nicht
Eigentlich heißt
wagt,
es, wer
der nicht
nicht
gewinnt,
wagt,
ne?
nicht gewinnt. Aber das ist super, das passt. Wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Das merken wir uns.
Das passt auch.
Für
Das
den
ist
Wettkampftag zumindest.
genau.
Ja, voll gut. Ja, ihr könnt uns ja gerne mal schreiben oder auch die Podcast-Folge teilen, wenn ihr vielleicht auch jetzt diese erste Saison startet oder wenn ihr vielleicht auch schon gestartet seid und unsere Tipps hilfreich fandet. Wir freuen uns immer, wenn ihr die Podcast-Folge auch in eurer Story teilt oder uns eine Bewertung da lasst.
Und dann kommen vielleicht bald sogar richtige Prep-Talks, ne?
Du
Jetzt
Mara, ich
geht's
könnte
bald.
nicht tiefer in der Prep sein. Ich bin 5,5 Weeks
Ach,
out.
das
Aber
sind ja noch fünfeinhalb
zusammen,
Wochen.
ne? Zusammen. Ja, es sind 5,5 Wochen und ich bin, glaube ich, nur noch 4 oder 5 Kilo über Stage Weight. Das läuft eigentlich richtig gut. Ich bin voll stolz.
Hättest du gedacht, dass das jetzt so schnell geht, alles?
Nee, weil die Zeit, dadurch, dass ich aktuell so viel zu tun habe und ich gefühlt mehr andere Menschen angucke, wie mich selbst im Spiegel, erschrecke ich jedes Mal, wenn ich einen Fortschritt mache, wie viel schon wieder passiert ist, weil ich mich selbst gar nicht so richtig anschaue. Das ist richtig schlimm. Ich sehe halt mehr andere Personen als mich. Es ist einfach so. Und deswegen, ich bin froh, dass es so gut läuft. Und ich glaube, so langsam kann ich die Flüge nach Alicante auch mal buchen und brauche keine Angst mehr haben, dass es nicht klappt.
Perfekt, perfekt.
Nachdem ich ja nach dem FIBO-Wochenende schon 2 Kilo weniger hatte, hatte ich jetzt nach dem Wochenende 2,8 Kilo weniger.
Krass, ne? Also
Es ist
wie
unglaublich.
selbst.
Ich habe allein beim Farbe machen, Mara. Ich hatte an dem Tag, an dem ich am Freitag, an dem ich den Mädels, jedem von den 3 Mädels, abends 2 Schichten Farbe gemacht habe, das heißt 6 Schichten Farbe. Ich hatte 5.000 Schritte auf der Fitbit und 3.800 Kalorien verbrannt. Es war einfach so 2 Stunden Cardio, was ich gemacht habe oder so.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt auch ungefähr 11, 12 Kilo in 4,5 Monaten. Das ist ja easy.
Ja.
Eigentlich, oder?
Das ist easy. Ja, ich habe jetzt 10 Kilo abgenommen in März, April, in 2 Monaten. Das passt schon.
Ja, ich finde, manchmal finde ich es so schnell
Also
immer
um Gottes
besser.
Willen, ne, wenn jetzt das andere Leute hören, wirklich kein Vorbild, wirklich keine Orientierung an mir nehmen. Ne? Ich habe auch 18 Kilo in 2 Monaten draufgepackt. Also das sind einfach nochmal andere Dimensionen und ihr solltet euch nicht mit mir vergleichen.
Vielleicht auch allgemein nochmal eine Triggerwarnung, dass ihr, auch wenn ihr kein Bodybuilding macht, nicht in dem Ausmaße ja, Gewicht verliert
Also
oder
wenn ihr
zunimmt.
2,8 Kilo wie ich innerhalb von 1 Woche verliert, dann ist das wirklich nichts,
Ja.
was angestrebt werden sollte. Ich sollte damit vielleicht auch nicht so prahlen, weil ja einfach im Bodybuilding und im Profibereich dann nochmal mit ganz anderen ja, Maßstäben gemessen wird, plus auch einfach die Abnahme und das, wie das passiert, nichts mehr mit einer normalen Diät zu tun hat.
Genau, und ihr müsst immer bedenken, das Ganze ist wird von einer erfahrenen, äußerlichen Person, unserem Coach, kontrolliert durchgeführt, sage ich jetzt mal. Das heißt, das ist alles für einen bestimmten Zweck, für ein bestimmtes Ziel, zu einem Tag X kontrolliert, ja,
Ja,
durchgeführt.
richtig.
Und keiner sollte so einen geringen
Ja,
Körperfett
es ist auch nicht
Anteil haben.
nachhaltig. Also selbst wenn ihr das anstrebt, ich sag euch, ihr werdet danach wahrscheinlich wie ich innerhalb von 2 Monaten wieder 18 Kilo zunehmen. Und das wollt ihr mit Sicherheit als Lifestyle-Athlet nicht. Ne?
Nein.
Da will man ja dieses Gewicht vielleicht auch halten. Das ist bei mir nie das Ziel. Ich will das nur für eine kurze Zeit, diese Form, und werde danach auch wieder zunehmen. Wenn ihr damit andere Ziele habt, dann überlegt euch vielleicht, wie das Ganze nachhaltiger funktioniert. Holt euch einen Coach, der wird mit euch das Ganze so planen, dass es auch sinnhaft ist.
Ja, und auch realistisch, ne? Also was ich gemerkt habe bei meinen Klienten ist immer, umso weniger Druck sie sich machen, umso besser läuft es. Und wie realistisch ist die Form auch in dem Zeitraum, den sie haben wollen? So, wenn jemand mir jetzt als Lifestyle-Klient sagt, ich möchte deine Wettkampfform haben, dann sage ich auch, das funktioniert nicht. Beziehungsweise, wenn du keinen Wettkampf machen willst, rate ich es dir auch nicht, das
Ja,
so
so
zu
ist es.
machen.
Ja, die Leute wissen manchmal einfach auch gar nicht, was dahinter steckt. Also Entschuldigung,
Ja,
das ist ja wirklich auch
ich hab zum Beispiel mal
hart.
eine gehabt, die hat mir ein Bild tatsächlich von einer gezeigt und hat gesagt, so möchte ich aussehen. Die war jetzt kein Wettkampfathletin, die hatte jetzt auch keinen krassen, niedrigen Körperfettanteil, wo ich auch zu ihr gesagt habe, hey, hinter diesem Bild stecken wahrscheinlich 5, 6, 7, 8 Jahre Trainingserfahrung, weil die wirklich eine ausgeprägte Muskulatur hat, auch eine gewisse Muskelreife hatte. Und da finde ich es auch immer wichtig, als Coach, ja, ehrlich und realistisch zu sein, dass manche Dinge halt nicht in, also auch unsere Form, deine oder auch meine Form, das ist so auch nicht in 1 oder 2 Jahren möglich. Vielleicht
Und
für
wie f
einige sogar überhaupt nicht möglich.
ja. Und wie viele Frauen kommen auch zu mir und die sagen zu mir, ich habe jetzt abgenommen, aber ich sah einfach immer noch nicht so aus, wie ich aussehen wollte, weil mir Muskulatur fehlt. Und das ist dann vielleicht auch immer eine Frage, komme ich mit Abnehmen an mein Ziel oder muss ich vielleicht erstmal in einem geringen Überschuss essen, um dann definiert überhaupt so aussehen zu
Ja,
können?
es gibt
Weil
ja.
nur dünn zu sein ist auch nicht immer schön. Und ich sehe dünn auch nur so krass aus, weil ich viel Muskulatur
Ja.
habe.
Es gibt tatsächlich auch Momente, wo ich sage, hey, wenn es nach mir geht, ich empfehle jetzt die Diät, die wir machen, zu unterbrechen, weil alles andere, was wir jetzt weiter abnehmen, keinen Sinn macht.
Ja.
So, es ist dann, ich sag jetzt mal, für, wie sagt man das? Meine Empfehlung ist dann eher, einen kleinen Aufbau zu machen, damit man halt nicht in dieses Skinny Fat kommt, beziehungsweise
Richtig.
Muskulatur verbrennt
Verliert.
irgendwann
Ja,
noch.
richtig. Ja.
Da
Dazu soweit zu unserer Diät, die wir machen.
vielleicht als Newcomer ein kleiner Tipp. Überlegt euch auch, wenn ihr starten wollt, ob ihr schon so weit seid, um in der Klasse zu starten oder um allgemein zu starten, ob eure Muskulatur vielleicht schon reicht, ob ihr vielleicht noch einen Aufbau macht, weil ich kann vielleicht von mir berichten, umso weniger Muskulatur du hast, umso härter wird und anstrengender wird auch deine Diät, finde ich.
Da kann ich nicht zustimmen.
Echt nicht? Ich finde
Nein.
meine Diät jetzt von meiner ersten Saison, dadurch, dass ich, um eine gewisse Härte zu erreichen, ging es mir viel schlechter als jetzt, wo ich mehr Muskulatur habe.
Ich glaube, es gibt so einen Punkt, bis zu dem das zutrifft. Und dann gibt es einen Punkt, da hast du so viel Muskulatur und musst aber im Vergleich zu deiner Muskulatur so eine krasse Definition haben, dass dein Körper natürlich sagt, je mehr Muskeln du hast, desto höher ist die Gefahr, dass du selbst wenn du dich nicht mehr bewegst, schnell stirbst, weil du so viele Kalorien verbrauchst, selbst in Ruhe, dass der so krass an diesen Fettreserven festhält, dass, also ich kann, das muss ich jetzt einfach mal so sagen, jetzt mit 15 Kilo mehr, als ich vielleicht in meiner ersten Diät gewogen habe, viel weniger essen oder gleich viel essen wie damals, um abzunehmen. denke vielleicht, es liegt einerseits an der Muskulatur, andererseits auch an diesen vielen Diäten, dass ich vielleicht meine Schilddrüse und
Ja.
ansonsten irgendwas auch ins Nirvana verbannt habe. Aber ich glaube, dass jede Diät anders ist. Und
Ja,
meine
das
erste
sowieso.
Diät war zum Beispiel super easy. Die jetzt fällt mir auch ziemlich leicht. Aber es gab Diäten, da war es richtig hart.
Ja, krass. Ja, ich denke auch. Also da muss man einfach immer schauen. Aber ich finde auch nicht mit so einem, schon mit so einem negativen Reingehen. Oft hört man ja, oh, Diät, jetzt verliere ich Kraft und sowas. Und was mir geholfen hat, ist, in meiner letzten Diät habe ich mir gesagt, ich verliere keine Kraft. Und ich habe tatsächlich bis, außer jetzt vielleicht 2 Wochen vor dem Wettkampf, nicht wirklich viel Kraft verliert, verloren.
Ja.
Verloren. Weil ich mir auch immer wieder gesagt habe, hey, nur weil ich jetzt eine Diät mache, ist es kein Grund zu sagen, ich werde schwächer. Also da
Voll.
ist vielleicht auch der Kopf immer, auch dieses Hungerthema, wenn du dich darauf rein, also da reinsteigst und sagst, oh, ich bin jetzt auf Diät, jetzt habe ich Hunger. Ich kann dir sagen, morgen, wenn ich aufstehe, werde ich den ganzen Tag Hunger haben, einfach weil
Weil
ich
du
weiß, ich
denkst, du
bin
bist
auf
auf
Diät.
Diät. Ja,
Aber
richtig.
heute überhaupt nicht. Und das ist so ein Punkt, wo ihr euren Kopf vielleicht auch austricksen müsst auf Wettkampfdiät und mal ehrlich zu euch sagen, also sein müsst, bin ich in dem Moment wirklich hungrig oder ist es vielleicht nur mein Kopf oder werde ich wirklich schwach oder sage ich mir jetzt einfach mal, hey, ich reiß mich zusammen und verliere keine Kraft. Und selbst wenn es
Arbeitet
so
einfach
ist.
viel. Das ist mein Geheimtipp für diese Wettkampfprep. Ich merke gar nicht, wie ich auf Prep bin, weil ich zu viel um die Ohren habe.
Halt das auch immer gut.
Das ist ein richtig guter Tipp für die Diät. Ja, das war jetzt ein kleiner Ausblick auf unsere kommenden Prep-Talks. Ich bin tatsächlich dabei, Mara. Ich freue mich, weil du gehst jetzt ja morgen auch auf Diät. Das haben die Leute vorhin gar nicht mitbekommen. Das war ja in unserem Vorgespräch. Wir haben es letzte Woche schon mal ganz kurz angeschnitten. Beziehungsweise, wenn der Podcast online kommt, war es schon vorletzte Woche, aber ich freue mich schon, dass wir bald zusammen preppen und bin sehr gespannt auf deine kommende Saison.
Ich
So,
auch.
und jetzt muss ich mega dringend aufs Klo.
Ich auch.
Also wird es Zeit, diesen Podcast zu beenden. Ihr könnt uns, wie gesagt, supporten, indem ihr den Podcast teilt oder bewertet oder indem ihr einkauft bei Raise oder ZNT Nutrition. Wir verlinken euch alles unten in der Infobox. Code Mara oder Lena gibt es auf alles immer mindestens 10% Rabatt. Die Aras-Kollektion ist frisch gerestockt, also unser Sport-BH und unsere Leggings. Von den Crew-Shirts und der Crew-Kollektion grundsätzlich gibt es auch noch coole Teile. Deshalb schaut da vorbei. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört und sagt dann Tschüssi.
Ciao, ciao.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.